Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 13 von HSV
Meine Frau!
Die ist das Beispiel für einen Fan, bei dem der Fußball nicht nur das Bewusstsein bestimmt, sondern bis ins Unterbewusstsein vorgedrungen ist. Bis in die Traumwelt.
Ja, als ich nach Hause gekommen bin, nach dem Spiel, habe ich mich hingelegt ins Bett. Dann habe ich davon im Spiel geträumt und dann habe ich mich in die Rolle von Peter Hedin so versetzt. Ja, und habe genau alles so nachgespielt, wie er das da gespielt hat beim HSV.
Und du hast das ganze Spiel praktisch vor dir gesehen nochmal?
Ja.
Im Traum. War das ein Albtraum oder ein schöner Traum?
Ein schöner Traum.
Leider, wow. Leider kein schöner Traum jetzt die letzte Woche, muss man ehrlich sagen. Wir arbeiten das alle in Ruhe auf, die englische Woche. Und fangen wir mal an mit einer Einschätzung, an der man nicht rütteln kann, von Helmpeter, der leider nicht hier sein kann heute, weil er muss seine Frau abholen, ne, von der Arbeit.
Er ist ein Gentleman.
Ja, richtig so. Aber deswegen gibt's jetzt ganz kurz mal eine Einschätzung per WhatsApp von Helmpeter.
Ja, ich möchte ein paar Worte an den Podcast senden hier. Also ich melde mich hier auch schnell zum Peter, HSV-Fan. Ich wollte mal ein paar Worte sagen. Also ich bin heute nicht zum Training gegangen, also weil mich das langsam ankotzt. Also ich habe mir selber Platzverbot erteilt, also was gestern abgegangen ist, das geht nicht. Und so kann ich auch kein Bundesliga-Fußball spielen. Also aber das Spiel von gestern kann man ja leicht beschreiben, also mit drei kleinen Sätzen. Ne, hört mal genau hin. Hinten nichts, im Mittelfeld nichts und vorne 0,0. So sehe ich das. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ne? Da war wieder eine Leistung, also wo ich mich fast übergeben hätte. Ne? Aber noch was, jetzt zu dem System. Ich habe doch kein System erkannt, aber ich will auch nicht gegen den Trainer immer dibbern oder diskutieren. Er meint, das wäre vielleicht gut, aber ich habe kein System erkannt. Tut mir leid. Vielleicht hat er auch jetzt nicht die Leute, das kann ich nicht beurteilen. Aber da gibt es so Dinge, die mir auch nicht gefallen, was der Trainer macht. Ne? Ich wechsle den kleinen Japaner nicht in der 82. Minute ein. Ne? So was macht man nicht. Aber er hat das schon mal gemacht mit Waldschmidt, ne? Gegen Bayern. Ne? Da hatte Bayern so, glaube ich, schon 5-0 geführt. Und da hat er Luca reingeschmissen da in den letzten 3 Minuten. Also sowas tut man nicht. Also, aber das ist sein Problem, das muss er wissen. Und noch was, also da sind ja Leute bei im Grunde genommen, die hier die Kohle wegschleppen. Man muss ja mal über Geld reden. Also die aus dem Mittelfeld, ich will auch keine Namen nennen, aber die 3,5 Millionen wegschleppen hier. Und rennen und rennen und rennen und rennen, aber nur für sich. Nee, da muss man mal rennen für andere Leute. Da muss man mal für Edgar Wolles rennen und für Jenner oder für Waldschmidt. Aber der rennt immer für sich und der kriegt immer gute Kritiken, weil er 16 oder 17 Kilometer gelaufen hat. Aber zieh für nichts. Ne? Also sehe ich da. Nur gut, dass das Spiel ist, und das habe ich abgehakt. Aber ich bin immer noch sauer und habe einen dicken Hals. Das ist ja auch berechtigt. So, dann komme ich mal zu Bremen. Ja, das sage ich ja auch jeden Sorge.
Ja, das machen wir später nochmal Bremen. Hui. Fangen wir mal letzten Mittwoch an, HSV gegen Dortmund 0-3, da wurde das ja noch grundsätzlich positiv bewertet. Gato, wir haben das zusammengeguckt und waren eigentlich danach, auch wenn wir 50 Euro jeder bei Tipico verscheuert haben, eigentlich gar nicht so unzufrieden, ne?
Ja, die Leistung war in Ordnung, also eigentlich haben wir tatsächlich ganz gut gespielt, gut gegengehalten, viel Risiko gegangen, war sehr hoch angegriffen und attackiert und da war es dann schon so, oh, klar, so, okay, es muss heute echt alles klappen, weil ansonsten, wenn du halt ein, zwei Mal hinten wackelst, was du ja wahrscheinlich tust, wenn du so risikoreich spielst, dann fängst du halt hinten ein, besonders wenn die mit Aubameyang und die Konsorten vorne spielen.
Ja.
Aber gut, du kannst genauso gut einen in den ersten 10 Minuten machen, Bann ist gebrochen und spielst gegen Dortmund wie neu. Aber
ein Riesenkompliment von Peter Bosch, der gesagt hat, bisher unser schwierigster Gegner, auch schwieriger als Tottenham in der Champions League. Also da war noch alles positiv, auch Bones war begeistert, erinnere ich mich. In unserer WhatsApp-Gruppe hast du noch ein positives Fazit gezogen, ich glaube sogar gesagt, beste Saisonleistung. Ne?
Also ich, genau, einige mal wieder ein bisschen geschimpft und ich war doch sehr, sehr zufrieden mit dem HSV. Also da habe ich jetzt, ungeachtet, dass es Dortmund als Gegner gab, fand ich, die haben sehr offensiv gespielt. Es war immer nur der letzte oder vorletzte Pass, der gefehlt hat. Aber insgesamt war der Eindruck sehr, sehr positiv und ich war da auch sehr zuversichtlich, dass es mit der Leistung durchaus bergauf gehen kann.
Kai, wie hast du es im Stadion, du warst jetzt einziger im Stadion, wie hast du es im Stadion erlebt, nicht ganz so positiv?
Doch, die Zuschauer haben ein schönes Fußballspiel gesehen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste dann ehrlich gesagt nach dem 0-1, dass das Spiel jetzt gelaufen ist. Fand aber trotzdem, dass der HSV mutig und gut aufgestellt war, dass man da auch durchaus noch erkannt hat, dass der HSV auch eben nicht nur aufs 0-0 gehen wollte. Aber man war dann schon begrenzt. Nach 0-1 war mir schon klar, dass da nicht mehr viel kommen kann.
Gutes Stichwort. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass wir heute das nicht schön reden, weil jetzt ja alle sagen, oh ja, aber gut gekämpft. Man muss jetzt auch mal sagen, 0 zu, ich glaube, 10 Tore, ne, in den letzten 4 Spielen. Gefühlt, oder nicht nur gefühlt, im Schnitt haben sie, glaube ich, 3 Torschüsse pro Spiel. Also es ist schon extrem limitiert. Und jetzt springen wir auch direkt zu Leverkusen, was ja echt schwierig zu gucken war, nach dem 0-3 Markus Gisdol bei Sky, bei Patrick Wasserzieher im Interview.
Gibt der Kader im Moment nicht mehr her?
Ja, wir stoßen da natürlich schon ab und zu jetzt an unsere Grenzen. Ja, wenn wir gegen Mannschaften spielen, wie eine Besetzung, Leverkusen, Dortmund, Leipzig und so weiter, da stoßen wir natürlich an unsere Grenzen. Trotzdem würde ich mir da wünschen, dass wir da auch konsequenter unsere Torchancen noch verfolgen, weil es macht es natürlich auch vieles leichter, wenn du dann aus den Situationen auch mal wieder ein Tor machst. Ja, und die Möglichkeiten wären ja heute auch da gewesen. Und wenn du hier auf einmal das 2-1 machst in der zweiten Halbzeit, wo wir eine große Chance haben, das fehlt gerade uns so ein bisschen. Aber wir werden das in aller Ruhe aufarbeiten und weiterarbeiten.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Halbzeit oder ich habe nach dem 0-2 aus Wut, ich bin so ein Wegschalter, wenn es schlecht läuft. Und ich habe aus Wut dann noch ein bisschen Wahlinterviews reingezogen und hab mir eigentlich vorgenommen, dass ich mich sozusagen überraschen lasse, dass ihr auf einmal schreibt, ey, wie geil ist das denn doch noch 2-2, aber irgendwie kam da nichts mehr. Fass mal kurz die zweite Halbzeit zusammen, weil die erste war echt ein Unding für mich.
Ich muss ehrlich, fairerweise sagen, ich habe auch sehr, sehr viel hin und her gesappt und die zweite Halbzeit habe ich dann mit halbem Auge geguckt, weil auswärts in Leverkusen sind wir nie stark und ich dachte auch, das Ding geht ja zu seinem Weg mit 0-2, 0-3, ist letztendlich auch so passiert. Aber also, was ich festhalten kann, einfach diese Torgefahr, diese fehlende Torgefahr, muss man sagen, Hauptkritikpunkt. Man muss positiv bleiben oder wenn man positiv bleiben möchte, dann muss man sagen, okay, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, alle drei Kader deutlich besser als der HSV. Davor die beiden Spiele, die man gewinnen konnte, hat man gewonnen und das ist so, wo man sagen, sich längst hangeln kann am Prinzip Hoffnung und ja.
Aber um was zu reißen, muss man halt auch irgendwann mal einen Großen wahrscheinlich schlagen und das ist uns ja in der Vergangenheit auch immer gelungen. Also ich glaube, das wird schwierig, aber Bones, du kannst ja vielleicht mal in die Analyse gehen gegen Leverkusen, ne? Fehlende Torchancen, hatte das irgendwas mit dem System zu tun oder hat das andere Gründe?
Ja, also er hat ja wieder...
Gisdol sagt ja, wir stoßen mit dem Kader an unsere Grenzen.
Genau, das habe ich auch gehört und es setzt sich, glaube ich, aus zwei Dingen zusammen. Erstens, dass er halt... nach wie vor noch daran zählt, dass er es nicht der Kader ist, den er sich eigentlich gewünscht hat in der Sommerpause, der da zusammengestellt wird. Trotzdem ist er als Trainer und als sag mal Verantwortlicher auch in der Position oder er wird in die Pflicht genommen und er muss auch abliefern, auch wenn es nicht der Kader ist, den er sich gewünscht hat.
Ganz kurz zwischendurch, warum sagt er das immer wieder? Um ein bisschen den schwarzen Peter Todd und Co. zuzuschieben und sich sozusagen ein bisschen selbst rauszunehmen?
Kann ich mir eigentlich nicht, also doch. Ich kann es mir nicht erklären, weil das wäre in meinen Augen doch ziemlich unprofessionell.
Ich glaube ganz, ganz klar, weil er hat ja auch schon gesagt, so bei Dortmund, wir haben nah am Maximum gespielt, jetzt sagt er, mit dem Kader ist im Prinzip nicht mehr möglich.
Schlag ins Gesicht für die auf dem Platz stehen eigentlich.
Total, ne? Und da ist es genau. So, okay, ich habe irgendwie alles gegeben, ich gebe mir besseres Material, dann bin ich vor mich eine bessere Mannschaft, aber mit dem, was ich hier vorgefunden habe, ich habe gesagt nach dem Motto, kauft die und die Leute ein, habe ich nicht bekommen, jetzt... haben wir das schon mal so, was ich vorher gesagt habe, so ganz
0-3 gegen Leverkusen und dann hören wir mal, was Diekmeier sagt und das ist ja auch, kann ja nicht sein.
Wir waren von der ersten Minute an nicht richtig da, nicht in den Zweikämpfen, haben die Männer laufen lassen und ja, das ist natürlich dann bitter, wenn man so früh 2-0 hinten liegt. Aber wir haben probiert, uns weiter auch zu rappeln, ja, und haben dann natürlich leider auch kein Tor gemacht.
Was ist das? Also was ist das für eine Aussage? Wir waren nicht da und die Männer sind weggelaufen. Das ist ja nun keine Trainerfrage, das ist ja eine Willensfrage, oder?
Das ist ja eine Einstellungsfrage auf dem Platz, die denn da kommen muss.
Kai, komm, als Hockey-Analytiker. Das kann doch nicht wahr sein. Also, wie kannst du Männer laufen lassen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch hin und her gerissen. Denn auf der einen Seite tut mir Gisdol extrem doll leid, denn er verliert seinen Topscorer, hat Verletzungspech, muss jetzt auf Leute setzen, denen er in der Vorbereitung wahrscheinlich signalisiert hat, dass er eher nicht so auf sie setzt. So ein Sakai ist Kapitän, landet dann auf der Bank und muss jetzt auf einmal wieder ran. da sieht man schon die Verunsicherung und ich finde, deswegen nehme ich ihn so auf der einen Seite so ein bisschen in Schutz, auf der anderen Seite muss ich ganz...
Das ging auch gar nicht gegen den Trainer, sondern das ging ja gegen die Spieler. Wie kann denn ein Spieler sagen, wir waren nicht da? Oder ja, ist das Traineraufgabe, ja, die Spieler so einzustellen?
Weil du ja gefragt hast, ich sag dir ganz ehrlich, ein Trainer muss seine Mannschaft im Griff haben. Und wenn die Mannschaft nicht allein schon, der Trainer muss dafür sorgen, dass die Mannschaft, klar braucht jeder auch eine Eigenmotivation, aber der Trainer ist dafür verantwortlich, dass die Mannschaft auf dem Platz abliefert und dass er mit dem Spielermaterial, was er hat, das Maximum rausholt. Und das tut er nicht, denn es ist ja nicht so, dass Leverkusen hier ein Feuerwerk abgebrannt hat, dreimal aus der Entfernung in Winkel trifft, sondern, und das geht schon seit diversen Spielen so, man sieht immer wieder, wie einfach die gegnerischen Mannschaften beim HSV in den Strafraum spielen können, wie schlecht das Pressing ist, das kritisieren ja jetzt auch alle, wie unkoordiniert da gegen den Ball gearbeitet wird und wie uneffektiv wir vorne sind und wir spielen uns nicht mal Chancen raus. Und ich glaube schon, das ist eine Trainerfrage.
Ich hake mal kurz ein, das uneffektive Pressing, habe ich mir zwei Sachen rausgeschrieben. Einmal die Szene vorm 0-2, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es vor Augen, wie ein Amateur, André Hahn, der da reinläuft, geradeaus läuft in den Gegner, den hätten wir aussteigen lassen können, überhaupt gar kein Problem. Und dann trabt er aus, was ja das Schlimmste ist überhaupt. Ne?
Ja, und das,
du musst ja stellen und dann musst du mitgehen im Zweifel.
Absolut, und das sind so banale Fehler, das geht in der Fußball-Bundesliga nicht. Die ist ja nicht so, dass die keine Zeit haben, um zu trainieren, sondern die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Und da muss ich sagen, das geht ganz klar auch auf Gisdols Kappe.
Und zweite Szene, und das ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen, nachdem Lotto das letzte Woche bei uns gesagt hat schon, mit Holtby, der viel läuft, aber viel läuft, um zu laufen, ne? Also nicht zweckbezogen sozusagen, der macht wirklich extrem viele Alibi-Nummern, wo er ein bisschen verschiebt, ein bisschen anläuft, aber es hat einfach keinen Zweck und du erkennst überhaupt nicht den Willen, dass er den Ball erobern will. Und Peter sagt es ja auch hier gerade, also das ist schon echt kritisch da vorne, dieses Pressing.
Ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Wille oder der Glaube fehlt, dieses Spiel zu gewinnen.
Ja.
Das heißt, und Diekmeier sagt halt dann, im Prinzip eine totale Floskel, ne? Also irgendwie war nicht richtig da, nicht richtig in Zweikämpfe, das ist ja so, hörst du bei 9 von 10 0-3 Niederlagen.
Ja.
Und das ist ja auch so ein bisschen so, okay, wir haben gar nicht richtig geglaubt, dass wir in Leverkusen überhaupt was reißen können. Wenn du mit dem Messer zwischen den Zähnen bewaffnet da anreißt und unbedingt das möchtest, dann spürst du es auch und dann sagt auch so ein Spieler das am Ende des Tages nicht. Und das ist schon so, okay, ja, alles klar, ne? Wir verlieren eventuell und keine große Gegenwehr und gut ist.
Würdet ihr euch wünschen, dass jetzt mal so ein bisschen Schluss mit der Harmonie ist und dass mal irgendeiner auch mal Klartext spricht? Oder findet ihr es gut, dass alle das so ein bisschen noch, ja, weiß ich nicht, versuchen mit einer Stimme zu behandeln und positiv zu bleiben?
Ich finde das ein bisschen zu früh noch, weil tatsächlich wenn man sagt, man spielt gegen den Abstieg, dann kann man nicht erwarten, dass man gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Leverkusen punktet. Ja. Und man hat gegen die Mannschaft gewonnen, gegen die man gewinnen sollte, könnte. Und gucken wir mal, was bei Bremen passiert. Wenn wir da 2-3-0 verlieren, dann kann man den Hammer rausholen.
Ähnliche Situation wie vor dem ersten Spiel gegen Augsburg, ne? Ein absoluter Must-Win irgendwie, ne? Kai.
Ja, ich glaube, man muss jetzt tatsächlich trotzdem den Hammer rausholen oder so einen Hauruck-Effekt durchziehen.
Hab ich mir gedacht bei dir.
Wenn es einzelne Stellschrauben gibt, an denen man schrauben kann, an denen es lag, weil wir irgendwie den Pfosten und die Latte getroffen haben, dann kannst du sagen, okay, wir arbeiten an dem Problem, gehen da nochmal trainingsspezifisch rein. Aber allein wir haben jetzt schon in den letzten 10 Minuten 10 Probleme aufgezeigt. So viel kann sich so ein Spieler in einer Nachanalyse gar nicht merken. Deswegen brauchst du jetzt irgendwas, was die Mannschaft komplett wachrüttelt und bei Null starten lässt.
Sehe ich nicht ganz so. Also ich war gestern Abend auch, gefrustet, weil wir hatten jetzt einen Spielplan hinter uns, wo 4 Teams dabei waren. 3 davon müssen wir nicht schlagen.
Hannover ist trotzdem auch im super Form hoch.
Genau, das war so ein halbes Ding. Da hat mich einfach wirklich das Spiel an sich gestört, was man da hergegeben hat. Und ich habe dann gestern Abend auch gedacht, okay, jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen. Bremen, Mainz, Bayern. Bayern lasse ich mal außen vor. Aber die nächsten beiden, das sind in meinen Augen 6-Punkte-Spiele. Und wenn man in diesem Jahr in dieser Bundesliga halbwegs auf den grünen Ast kommen will, dann muss man gegen diese Mannschaften, die hinter einem oder einen Platz vor einem stehen,
das heißt 4 Punkte holen, ne?
Ja, oder? Für meine Begriffe sind es 6, weil da kommt auch noch Hoffenheim, Schalke, Bayern, wie gesagt. Und das sind jetzt die Spiele, da müssen 6 Punkte in meinen Augen. Also da lasse ich auch nichts mehr zu, denn. Und Dortmund und Leverkusen habe ich jetzt mal unter Ferner lief ein bisschen gelassen.
Gut, dann gehen wir schon mal so ein bisschen jetzt Richtung Bremen. Muss man ja auch gucken, was kann man besser machen. Also ein paar Sachen, ich habe mir so ein paar Negativsachen aufgeschrieben, unter anderem dieses Pressing, weil das wirklich mit dem bloßen Auge zu erkennen war, dass sie das zwar betreiben für einen Trainer, aber nicht wirklich mit dem Ziel, den Ball zu erobern. Dann unglaubliche Angst vor Fehlpässen, und das kennt ja jeder selbst, der Sport macht. Aber du merkst, wie sie so einen Zitterfuß jetzt haben und Bälle über 5 Meter, und daran liegt es natürlich auch, dass sie keine Torchancen haben, nicht ankommen. Wenn sie dann mal eine Gleichzahlsituation irgendwie haben, 4 gegen 4, kommt der Querpass einfach nicht an, sondern wird ohne Druck zum Gegner gespielt, und dann kannst du natürlich nichts mehr holen, und es wird irgendwie auch schwierig sein, das im Kopf zu switchen. Aber ich glaube, Kai, das ist dann wieder Gisdols Aufgabe.
Ja, ich glaube, auch von außen kann er da positives Feuer reinbringen, wenn die nach 10 Minuten die Null haben, mal im Lob reinbringen.
Wie verliert man so eine Kollektivangst? Das, vielleicht kennst du das ja vom Hockey, vielleicht hattet ihr auch mal so ein Negativ.
Ja, das ist am schwersten. Grade. Ja, es ist am schwersten tatsächlich, das wieder rauszuholen. Aber ich sage, du schaffst es, indem du nach 10 Minuten sagst, die Mannschaft innerhalb sich feiert und gegenseitig pusht, und auch der Trainer von außen nach 10 Minuten geil 0-0, nach 20 Minuten feierst du die erste Torchance, nach 30 Minuten sagst du, heute geht hier was, nach 40 Minuten rettest du dich mit 0-0 in die Halbzeit, wenn du nicht sogar schon führst, dass du da einfach mit so einer grundpositiven Stimmung demütig rangehst und sagst, pass auf, wir hatten hier in letzter Zeit nicht gerade immer das perfekte Spielglück, aber heute erkämpfen wir uns das mal zurück, und das zur Not gehst du dann mit 0-0 raus und sammelst Stabilität.
Ist aber auch ganz ganz großer Faktor von Selbstvertrauen. Und wenn jetzt schon Gisdol öffentlich so seinen Kader unbewusst ein ganz bisschen anzählt, trägt das jetzt auch nicht zum positiven Selbstbewusstsein bei, was du definitiv brauchst. Weil, wie du schon meintest, Kai, vorhin, dass jetzt eventuelle vermeintliche Ersatzspieler spielen aufgrund von Verletzungen von vermeintlichen Stammspielern, die sowieso so einen leichten Zitterfuß haben, weil sie in der Vorbereitung nicht überzeugt haben und dachten so, oh, jetzt habe ich das Selbstvertrauen des Trainers nicht, komme jetzt nur rein, weil jemand verletzt ist, bin aber gar nicht so gut drauf. Die brauchen dringend ganz viel Selbstvertrauen, siehe zum Beispiel Sakai oder sowas.
Wallacy jetzt auch wieder, den wir sehr gelobt haben, aber der echt wahnsinnige Fehler macht im Passspiel.
2 Punkte konkret dazu. Du sagst als Trainer schon mal, setzt du vorher ganz klar auf eine Mannschaft und sagst auch, pass auf, ich habe das volle Vertrauen in euch. Ihr könnt auch erstmal einen Fehlpass spielen. Hauptsache, ihr erkämpft euch den Ball danach zurück. Ich setze dieses Spiel auf euch und vertraue euch. Und zweite Ansage, die du machst, um die Leute zu stärken, ist, dass du sagst, sie müssen heute den Fußball nicht neu erfinden, sondern einfach nur ihre Basics erledigen, sodass sie wissen, dass sie jetzt irgendwie auch nicht großartige Leistung abliefern müssen, sondern so einfach nur sich in die Zweikämpfe hauen müssen und erstmal hinten dicht machen müssen, und dann ergeben sich die Konterchancen, werden sich schon erarbeitet und ergeben sich von alleine.
Wie schwach es übrigens wirklich war, die Gesamtleistung, sieht man daran, dass Sakai, ob ihr es glaubt oder nicht, der beste Passspieler war beim HSV.
Wow.
88% angekommene Bälle. Das ist schon echt entlarvend. Dann habe ich noch mir kurz aufgeschrieben, dass Papadopoulos aktuell mich persönlich ein bisschen nervt mit seiner aggressiven Körpersprache, vor allem wenn er für alle 3 Tore mitverantwortlich ist. Dann glaube ich, kann es bei bei Mitspielern irgendwann lächerlich sein, wenn du so einen Typ hast, der permanent alle anbrüllt, aber selbst Fehler macht.
Total. Also das ist dann irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Allerdings ist die Frage, also was ist, wenn er eine neutrale Körpersprache hat, dann hat er gar keine mehr eine positive Körpersprache. Und lieber irgendwie so das zur Not ein bisschen erzwingen und sagen, komm Jungs, ich versuche die trotzdem mal hochzuziehen, als jeder lässt sich hängen. Weil wenn du jetzt keinen Stefan Effenberg im Team hast, der irgendwie Zeichen setzt oder sowas, dann muss man das manchmal erzwingen und dann geht das auch nicht anders.
Bones, wie kann man diese leichten Gegentore, die wir im Moment fangen, die wir letzte Saison nicht gekriegt haben, wie kann man die jetzt wieder vermeiden?
Das Problem ist, ja, was heißt leicht? Also ich finde, man hat gemerkt, die Abwehr schwimmt exorbitant, wenn der Gegner wirklich auf Tempo spielt, und da ist die HSV-Abwehr überhaupt nicht gegen gewappnet, wenn der Gegner das Spiel schnell macht. Und ich weiß nicht, was es da für Trainingsformationen gibt. Da sind andere Leute, kennen sich da besser aus. Aber auf Tempo ist diese Abwehr überhaupt nicht eingestellt. Das war schon gegen Dortmund, dass sie überfallartig dann sofort ins Swim gekommen sind. Und wenn Leverkusen das Spiel gestern schnell gemacht hat und die 3-4 Pässe durchkamen, dann hat es dann auch meistens sofort geklingelt. Und gegen Bremen sehe ich diese Geschwindigkeit jetzt nicht. Aber das kann, irgendwie muss da in Zukunft was gemacht werden. Da muss Gisdol arbeiten. Und das ist ja offensichtlich. Also das ist bei Geschwindigkeiten sind sie... Also wirklich haben sie keine Ahnung, wie sie da rangehen sollen. Und da hilft auch halt keine Grätsche von Mavrei oder Papadopoulos
mehr. Also gegen Bremen vielleicht nicht so sehr ins offene Messer rennen und das Ganze mal ein bisschen wieder defensiver angehen, dass man erstmal 35 Minuten übersteht und dann mal guckt, was geht, ne? Es klingt zwar blöd, aber
das wird dann auch ganz schnell zu Wunder, denn wenn so Bremer Spieler mit den Qualitäten, die sie haben, und die sind ja jetzt nicht so überragend wie bei Dortmund oder so, dann, wenn die keinen Platz haben, dann wird es auch schwer für die.
Gucken wir, was Peter sagt zum Bremen-Spiel.
So, dann komme ich mal zu Bremen. Ja, das sage ich ja auch jeden Tag. Wir müssen alles bündeln und gegen Bremen groß ausspielen. Aber das wird eine ganz schwere Partie, weil Bremen wird immer schwer. Ein Derby hat immer was für sich. Aber ich bin ja dann vielleicht wieder mal beim Training gewesen. Das kann ja passieren, dass ich dann wieder hingehe. Also, aber gegen Bremen sehe ich das so. Also, wenn er sich doch nicht was einfällt, sondern auch die jungen Leute, er macht das ja, versucht das ja. Lass doch mal die jungen Leute von Anfang an ran. Lass sie doch mal los von der Kette. Lass doch mal Luca von Anfang an spielen. Und ich hatte auch hier zu Hause und in Ito auch. Du kannst doch gar keinen Fehler machen. Du machst doch gar keinen Fehler. Du bist doch nur vorne, wenn du mal die jungen Leute spielst. Und wenn das so gar nicht klappt, dann kannst du immer noch die alten Leute hier reinbringen. Also normalerweise ist das so. Ich habe nachher auch abgeschaltet. Ich hatte keinen Bock mehr, weil das mit meinem Fußball, was ich kenne, und die ich auch gespielt habe, nicht ganz so weit oben, aber unten in der Kreisliga. Das war mir auch zu wenig Einsatz. Da ist ja überhaupt keiner aufgefallen. Nicht mal negativ. Nur, da, ich hau mal einen um, dann ist das gut. So, das war alles so gegen Bremen, wo wir sehen, da wird auch noch irgendwas machen. Sonst ist auch die Trainerdiskussion noch größer. Ich habe gestern noch den anderen gehört, Bruchhagen, davor schon ein bisschen zwischen die Blume gesprochen. So, Jungs, dann wünsche ich euch noch einen schönen Podcast dabei und halt die Monster, euch nur der HSV. Tschüss, ich bin immer noch sauer, tschüss.
So deprimiert haben wir ihn auch selten erlebt.
Ja, schon am Boden der Tatsachen angekommen. Ja,
schon ordentlich Hals, ne?
Aber wie wir alle ja letztendlich auch, ne? Und das ist ein bisschen Prinzip Hoffnung, was jetzt noch waltet. Aber,
ja. Ja, man merkt, dass heute die generelle Stimmung ist schon ganz schön deprimiert, muss man sagen.
Ja, ich bin noch zuversichtlich, weil Bremen 3 Punkte, 3 geschossene Tore, Kruse verletzt und...
aber wieder im Nachtclub, das ist sehr gut.
War in Berlin wieder unterwegs am Wochenende,
genau. Er hat sich endlich wieder besonnen auf seinen wahren Charakter und geht jetzt wieder in der Reha-Phase saufen. Und wird Bremen hoffentlich auch nicht mehr so sehr supporten wie
eben, also der Topscorer fehlt, also da muss ein Feuerwerk abgefackelt werden nächsten Samstag, 18.30 Uhr und ich bin auf jeden Fall dabei.
Ganz kurz zu dem, was Peter gerade gesagt hat, der Waldschmidt, der ja schon eine Chance gekriegt hat und die nicht genutzt hat, muss man sagen, Jatta und Ito in der Startelf fordert, ist dann so jetzt so eine Floskel, oder?
Ja, ist ein bisschen zu viel. Aber wie ich schon gesagt habe, er kann ja einen von dem sozusagen eine Chance geben und sagen, du spielst auf jeden Fall 90 Minuten durch, du kriegst jetzt mal die benötigte Spielzeit. Denn eins ist klar, in 30 Minuten oder in der letzten Viertelstunde würde auch ein Lewandowski oder ein Aubameyang da beim HSV nicht treffen. Und das Zweite ist, ich sehe es auch positiv. Ich glaube, Überraschungseffekt, klassischer HSV, reißt sich zusammen, alle Hater sind wieder da und jetzt, denke ich, geht die da mindestens mit einem Punkt raus.
Aber was spricht gegen Fiete Arp, der jetzt auch in der U19 wieder vierfach trifft, Punkt 1, und dann ist die U21 wieder souveräner Tabellenführer. Da müssen doch auch zum Beispiel mal gute Linksverteidiger rumrennen, oder Bones? Du bist doch da ab und zu mal im Stadion.
Bin ich öfter, aber tatsächlich hat der HSV im Nachwuchs offensiv im Moment nur was zu bieten. Die kriegen auch so ihre 1-2 Hütten pro Spiel. Okay. Aber Fiete Arp, wo du es gerade angesprochen hast, der hatte eine Schulterverletzung und wird gerade so peu à peu in den U-Teams wieder rangeführt. Deswegen tüten sie gerade ein bisschen ein, dass dem Jungen wohl nichts passiert, diesem und Edelstein.
Ihn in Watte, willst du
genau,
sagen.
Diesen Edelstein aus dem HSV-Nachwuchs.
Aber manchmal denke ich so mit. Also zum Beispiel so ein Wood, den halte ich nach wie vor für stark. Das ist ein undankbarer Job da vorne aktuell, mit diesen hohen Bällen da irgendwas machen zu müssen. Ja. Trotzdem behauptet er sich ja und strahlt Gefahr aus. Aber mal neben Wood so einen abschlussstarken Spieler wie Arp zu haben, weil abschlussstark ist er ja, ist ja egal, unabhängig vom Alter. Ja,
genau.
Warum nicht sowas mal machen?
Also ich kann das erst beurteilen, wenn er einmal irgendwie so 10 Minuten bei den Profis gespielt hat.
Ja.
Weil U19 4 Tore schießen, ich glaube, das kriegen viele hin.
Kriegst du auch noch hin.
Ja. Aber halt mal bei den Profis ist halt ein ganz anderer Schnack und da musst du letztendlich auf das Urteil der Trainer vertrauen und sagen, wenn der noch nicht so weit ist, dann ist er noch nicht so weit und ja, was soll's er machen?
Konkret, was ist für Bremen dein Wunsch bei uns, bevor wir hier gleich nochmal zum Abschiedsspielchen kommen? Du bist heute so engagiert.
Ich würde tatsächlich echt mal eine Doppelspitze vorne reinhauen und mit Wood und Knöll einfach mal ins kalte Wasser und dem einfach, wie auch Peter sagt, den jungen Leuten die Chance geben von Anfang an, weil es bringt nichts, wenn du einen Menschen in der 80. Minute reinbringst, wenn du 3-0 hinten liegst. Da ist der ganze Laden ist schon runtergefahren und man will das Ding nur noch nach Hause bringen. Ja. Das ist für einen jungen Mann sehr, sehr undankbar.
Also diese alleinige Spitze Wood. Er macht das ganz okay sogar, aber führt ja nicht zu Toren, ne? Es führt ja auch zu keinen Abschlüssen.
Also die ganze Chancenherausarbeitung, da hapert es beim HSV ungemein und die Bälle kommen halt nicht. Und das ist, wie gesagt, wie du sagst, undankbar. Und er kann ein paar Bälle festmachen, aber da rückt ja auch nichts nach. Also, wie gesagt, es läuft ins Leere.
Müssen wir hinten noch was verstellen? Oder musst du es so probieren mit Sakai? Letztendlich, Dickmeier macht eigentlich auch immer einen ganz vernünftigen Job. Ich sehe ihn gar nicht so schlecht. Gerade in letzter Zeit finde ich ihn ganz okay.
Ist grundsolide, ne? Also ist jetzt nicht, dass er jetzt mit Hahn die rechte Seite komplett im Griff hätte, aber es ist grundsolide.
Also gegen Leverkusen natürlich gar nicht, ne? Da ist der Bailey, die ja schwindelig gespielt.
Wann kommt denn der Holly wieder? Van Drongelen.
Also gegen Bremen fehlt er auf jeden Fall noch.
Dann kommt Ekdal aber vielleicht wieder zurück.
Genau, ne? Gegen wichtig. Bremen fehlt er auf jeden Fall noch. Dann ist Länderspielpause und dann hoffen sie, ihn in 3 Wochen gegen Mainz wieder aufs Feld bringen zu können. Aber es ist sehr krass, dass sich diese Last-Minute-Verpflichtung mittlerweile echt zum Rettungsanker entwickelt, weil alle LVs hinten der Reihe nach versagen. Santos bringt nichts, Sakai bringt nichts und alle Hoffnungen hängen an Van Drongelen, an einem 18-jährigen Holländer.
Und an dem Mann, den ich hinten auf dem Trikot habe, an Ekdal. Denn mit Ekdal haben wir durchschnittlich doppelt so viele Punkte gesammelt wie ohne ihn.
Ja.
Ist so.
Ja, da muss ich dir tatsächlich mal recht geben.
Tut mir leid. So, abschließend wollen wir mal unsere belegte Stimme loswerden. Und zwar habe ich jetzt gedacht, anlässlich des Nordderbys spielen wir ein Spiel, was wir hier auch in der Morningshow immer gerne mal spielen. Fakt oder Fake mit Nordderby-Fakten. Scheinbaren Nordderby-Fakten. Und ich sage euch jetzt, ein paar Storys und ihr müsst sagen, ob das tatsächlich passiert ist oder ob das Schwachsinn ist, okay? Also, ich habe es handschriftlich hier aufgeschrieben, deswegen muss ich mal gucken. So, gegen Tim Wiese wurde nach seinem Tritt 2008 gegen Ivica Olic unvergessen natürlich wegen Totschlags ermittelt. Weil dort Anzeige erstattet wurde von einem unbekannten HSV-Fan.
Ja, muss ich sagen, es traue ich schon wieder irgendwie so einem verrückten HSV-Fan zu. Aber Wiese ist so ein Spasti.
Es sah natürlich so aus, als würde ihm den Kopf abtreten, muss man sagen. Ne?
Ja, ich sag Fake.
Also wenn ich mich zurückerinnere an den Hass, den Hamburg gegenüber Wiese hatte. Ich glaube wirklich, dass es da ein, zwei Geisteskranke gab, die Anzeige erstattet haben. Ich glaube, es stimmt.
Kai?
Ich bin der Meinung, ich habe mal sowas gelesen und es stimmt.
Es stimmt tatsächlich. Ein unbekannter HSV-Fan ist zur Polizei gegangen und hat ihn wegen Totschlags angezeigt. Aber geil. Er ist nochmal rausgekommen. Dann geht es um Frank Baumann und seine beiden Kinder, Zwillinge. Und die sind glühende HSV-Fans. Grund, der Onkel wohnt in Hamburg und hat den beiden zum ersten Geburtstag HSV-Kuscheltiere geschenkt. Mittlerweile sind sie 6.
Würde ich sagen, ja, aber das kommt mir schon sehr, sehr konstruiert vor mit
was?
Der Onkel und Kuscheltiere und dann noch der Fakt, dass sie mittlerweile 6 sind.
Zwei
und so.
Dinos.
Macht sich besser. Also ich glaube schon, dass natürlich jeder Mensch von Grund auf HSV-Fan ist. Und
wenn er geboren wird, ist jeder HSV-Fan.
Ich glaube, das ist, es kommt mir zu konstruiert vor, deswegen sage ich Fake.
Ich sage auch Fake und ich will seine Kinder auch nicht im Stadion sehen am Samstag.
Also für mich klingt das auch, boom. Nee, okay. Glaube ich auch nicht. Fake.
Habe ich lange dran gesessen an der Story und es ist Fake.
Yes.
Gut, sehr gut, Jungs. Weiter geht's. 1971 musste Werder im Nordderby hier in Hamburg in HSV-Trikots auflaufen, weil der Schiri gesagt hat, dass die Auswärtstrikots zu ähnlich dem rot-weißen Dress sind und sie keine Ersatztrikots mit hatten. Deswegen mussten sie in HSV-Trikots auflaufen.
Sind nur mit dem einen Trikot angereist, oder?
Sind nur mit einem Auswärtstrikot angereist, was aber zu hell war. Und der Schiri hat gesagt, sorry, müsst ihr was machen. Und dann haben sie die HSV-Auswärtstrikots oder Trainingstrikots angezogen.
Aber da war, also es gab keine dritten Trikots sozusagen. Also nur den einen Trikot. Ich sag Fake. Da hätte man doch garantiert mal Bilder gesehen mit irgendwie Werder-Spieler im HSV-Trikot. So wie damals, habt ihr den HSV auch irgendwie geliebt oder keine Ahnung.
Ah, ich bin der Meinung, ich habe mal sowas gelesen und das ist wahr.
Also Kai hat jede Chronik durchgearbeitet. Ja, dann können wir das schon, ja, okay, können wir schon abhaken. Das Ding ist natürlich wahr.
Wieso ist das mir vorbeigegangen? Sowas?
Ich habe den Namen des Schiris leider vergessen, aber so, das ist echt legendär von ihm. Haben sie ihn gezwungen, das Ding anzuziehen. Ja, so, und abschließend.
Warte mal, den Schiri oder was?
Ja.
Ach so, ich dachte der ganzen Werder-Mannschaft. Die ganze Werder-Mannschaft hat HSV-Trikots.
Nein, die Werder-Mannschaft. Aber der Schiri ist ja ein Gott. Wie geil ist das denn, wenn du im Nordderby ernsthaft in die Werder-Kabine sagst und
ach so, ja,
das, sorry, eure Trikots sind. Auch Leibchen akzeptiere ich nicht. Ihr müsst leider die HSV-Trikots anziehen.
Das wäre richtig
sensationell.
Geil.
Ja, 1971, legendäres Nordderby. So, und jetzt kommen wir zum Jahr 82, 83, das Meisterjahr. Und nach der Meisterschaft hat Horst Rubesch den Piloten der Fokker-Maschine, so ein kleines Propellerflugzeug, überredet, eine Ehrenrunde über dem Stadion von Werder zu drehen. Über dem Weserstadion. Oh. Die schön mit dem HSV gebrandeten kleinen Flieger einmal drumherum geflogen.
Schöne Sache, würde ich sagen.
Horst Rubesch, kann ein Piloten überreden, noch über das Stadion zu fliegen, Kai? Kann man das machen?
Oh, ich weiß es nicht. ich sag mal so, geiler Typ. Ich wünsche es mir, dass er es gemacht hat, deswegen sage ich Fakt.
Ich sage auch Fakt.
Ich sage Fake, weil ich glaube, Rubesch war viel zu breit, um noch irgendwie einen Satz gerade auszusprechen. Deswegen bin ich bei Fake.
Es ist tatsächlich passiert. Welche klasse Aktion von Horst Rubesch.
Geil. Ja, geiler Typ.
Jetzt kommt aber hinten raus noch ein Kracher, Jungs. Und zwar ist es ja eigentlich hier just for fun. Aber Adidas hat sich gemeldet und stellt euch, wow, Leute, leider nicht uns, stellt euch
geil
Tickets fürs Spiel, fürs Nordderby zur Verfügung. Jetzt kommt's, zwei Tickets in der Platin Lounge, in der Platin Lounge eher wahrscheinlich, von Tim Melzer. Kai, was geht da so?
Mega gutes Essen und natürlich und gute Sitzplätze. Kann man das Spiel taktisch gut analysieren.
Zwei Tickets in der Platin Lounge bei Tim Melzer. Ein Parkschein, auch wichtig. Und dann noch obendrauf ein Einkaufsgutschein über 50 Euro für den Adidas Store in der Mönckebergstraße. Das zweimal. Und zwar verlosen wir das in der Show bei Energy Mittwoch und Donnerstag um 9:15. Unbedingt anrufen und dann macht ihr euch das mega Nordderby-Paket klar und erlebt die drei Punkte hautnah. Neben Kai in der Loge.
Geil.
Da werde ich mal anrufen, ne?
Sehr schön.